Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Eine neue Folge Maven Talks. Ich freue mich, dass die Sarah heute zu Gast ist. Sarah, schön, dass du da bist.
Hi Alina, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Mal auf der anderen Seite des Mikros quasi, also man sitzt eben auf der gleichen Seite, aber du bist halt mal nicht Host, sondern Gast.
Ja, und deswegen, also ich bin aufgeregt, muss ich echt sagen.
Das ist ein bisschen anders. Dabei bist du eigentlich ein alter Podcast-Hase. Ich stelle dich mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen. Sarah Ager, du bist Unternehmerin, du bist Podcast-Host. Ihr habt doch dieses Jahr den 3-Podcast-Award gewonnen mit deinem Mann Steff, mit Libretzen Extreme. Bist auf Instagram und Social Media schon seit ganz, ganz vielen Jahren und bist ein alter Hase im Business. Darüber werden wir auch sprechen. Und du nimmst eigentlich deine Community mit in deinen Alltag, sprichst viel über Mental Load, ein bisschen Familienthemen, Gleichberechtigung, Feminismus. Und wir reden heute über Positionierung und Haltung und was es eigentlich kostet, als Frau im Netz Haltung zu zeigen. Aber bevor wir so richtig reinstarten in die harten Themen, habe ich eine softe Frage. Ich habe schon gesagt, auf die ich dich nicht vorbereitet habe. Welchen Trend auf Instagram oder TikTok liebst du gerade sehr oder hast du gerade sehr? Gibt es einen?
Oh, ich finde diesen What-the-fuck-Trend eigentlich ganz cool gerade. Und auch diesen By-the-way-Trend, der war ja sehr kritisiert teilweise auch. So quasi ja wie Fake ja Creator und Influencer wären. Aber ich fand es so cool, weil es letztendlich bei diesem By-the-way-Trend diese Gleichzeitigkeit des Lebens zeigt.
Also vielleicht für alle, die den nicht kennen, dieser By-the-way-Trend war quasi, man hat eine Szene gezeigt, quasi eine schöne Szene, keine Ahnung, jetzt ein schönes Paar-Shooting und dann war so, by the way, davor haben wir uns was die Köpfe eingeschlagen.
Zum Beispiel, genau. So. Genau so. Ja, und ich fand das aber so cool, das zu zeigen, dass man Menschen einfach nicht ansieht. Also man sieht Menschen nicht an, ob sie trauern, ob sie vielleicht eine chronische Erkrankung haben und diese Gleichzeitigkeit des Lebens und dass die stattfinden darf und dass man, dass es aber auch okay ist, auch wenn ich Person der Öffentlichkeit bin oder einen Teil meines Lebens teile, dass es trotzdem dahinter noch mehr gibt, was ja manchmal einfach aus Gründen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und den fand ich, muss ich sagen, sehr cool und teilweise auch sehr bewegend und berührend, da die Geschichten der Leute irgendwie zu lesen oder auch manchmal nur zu checken, ey, hoppla, es ist nicht immer alles so, wie man es auf Social Media wahrnimmt oder wie man es dort halt präsentiert kriegt.
Ich finde, es erinnert uns halt, dass wir auf Social Media quasi die besten, meistens die besten 60 Sekunden unseres Alltags, unseres heutigen Tages sehen und ganz oft nicht, was alles im Hintergrund passiert. Lustigerweise hat die Kathi Stiel auch gesagt, dass sie diesen Trend so cool fand. Und ich habe danach mit der Astrid drüber gesprochen. Ich finde, es kommt so ein bisschen darauf an, wie der Trend umgesetzt wurde. Also ich finde, es gibt so ein, hey, by the way, ich struggle, heute habe ich es wirklich mit den englischen Worten. Ich struggle mit beispielsweise Kinderwunsch oder ich struggle mit einer Depression. Sowas fand ich in dem Trend immer schön zu sehen, so dass jemand sich so verletzlich zeigt. Aber ich fand dieses eben, was ich gerade gesagt habe, so Paar-Shooting, aber eigentlich haben wir uns an den Tag gehasst. Da habe ich mir manchmal gedacht, das finde ich manchmal verständlich, dass Instagram oder diese Influencer-Bubble für solche Dinge in der Kritik steht, dass wir quasi immer so tun, als wäre alles super, wenn nicht alles super ist.
Ja, voll, ich weiß voll, was du meinst. Und ich finde, da ist die Linie halt sehr dünn irgendwie, weil gleichzeitig, wenn ich weiß, heute ist eine Kooperation zu shooten und da gibt es eine Deadline und wir haben uns zwar gefetzt, aber dann erwartet man sich ja trotzdem, dass man die Deadline einhaltet und diese Kooperation zum Beispiel dann trotzdem umsetzt, auch wenn, also ich kenne solche Situationen auch, dass man eigentlich gar keinen Bock hat, auch vor der Kamera zu stehen, aber es ist der Job und dann muss man das also umsetzen. Und ich finde da auch irgendwie, ich finde es manchmal schwierig, wenn dann so verurteilt wird, weil am Ende des Tages alle, die Social Media nutzen oder konsumieren, sollten sich dessen bewusst sein, dass die Person immer das zeigt, was sie zeigen will. Und das ist natürlich, dass man die Linse nicht draufhaltet, wenn man sich komplett fetzt, ist irgendwie doch auch logisch, oder? Dass man das irgendwie unter sich klärt.
Darüber werden wir noch reden, Sarah, ob man das unter uns klärt oder ob man das manchmal in den Podcast mitnimmt.
Ja. Apropos. Na, aber ich fand dieses Verurteilen manchmal irgendwie auch so ein bisschen schwierig dann, weil es ist doch logisch, dass das, was da auf Social Media gezeigt wird, ein Highlight-Reel ist. Immer.
Das stimmt. Apropos Highlight, du bist seit 2015 aktiv in der Creator Economy.
Du machst mich so alt, Alina.
Und das, obwohl du erst 23 bist. Also du hast einfach total früh gestartet. Wie hat das denn damals angefangen? Do you remember?
Ja, ich muss da wirklich weit zurückgehen. Meine grauen Gehirnzellen aktivieren. Na, also ich weiß nicht, ob sich ein paar noch erinnern, aber damals nannte man das Ganze Blog. Und da wurden Texte geschrieben und man hat auch noch gelesen. Und die Aufmerksamkeitsspanne war länger als irgendwie 30 Sekunden. Und ja, so hat es gestartet. Also eigentlich war das bei mir der Wunsch, schon ganz jung und ganz früh journalistisch zu arbeiten. Also ich wollte dafür gern eigentlich so eine Laufbahn einschlagen. Das hat aus unterschiedlichsten Gründen ein Mann, der sehr dazu beigetragen hat, dass ich das eigentlich dann letztendlich gar nicht in Erwägung gezogen habe, nicht geklappt. Und trotzdem war immer irgendwie dieser Wunsch da, zu schreiben. Also ich habe früher Tagebücher geschrieben und immer Dinge, die mich halt sehr beschäftigt haben, in Texten für mich verarbeitet. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, so ja im Internet halt irgendwie diese Blogs zu lesen. Da war damals Chiara Ferrani, die ganz früh halt ihren The Blonde Salad Blog gehabt hat, aber eben auch die Luisa Leon, die dann bei, wie hieß das, von Guido Maria Kretschmer?
Shopping Queen,
genau, da war sie und sie war damals schon so die erste deutsche Bloggerin und da bin ich eigentlich über die Luisa voll reingekippt und dachte, das ist so cool und den eigenen Blog zu haben und ich war aber dann nicht mutig genug und habe damals dann 2014 sogar eine Arbeitskollegin gefragt, die hat auch schon sowas wie einen Blog gehabt und dann haben wir das gemeinsam gemacht, ein Jahr und dann ist das auch auseinandergegangen und dann habe ich 2015 meinen Blog Liebreizend gegründet.
Wie bist du auf Liebreizend gekommen?
Ja, damals war es ja nicht cool, den eigenen Namen zu verwenden.
Mittlerweile heißt du auf Instagram auch Saga Aga. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass du
ja, genau,
auch auf Instagram noch Liebreizend geheißen hast.
Das war voll der lange Prozess, mich von dem dann zu lösen, weil ich weiß gar nicht, irgendwie hat man sich dann mit dem so identifiziert, aber irgendwie dann auch nimmer. Aber eben diese Blogs mussten irgendeinen anderen Namen haben. Und ich war dann auch so, oh, ich brauche irgendeinen Blognamen, aber mir ist nichts eingefallen. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, wenn ich an die denke, muss ich an Liebreizend denken. Und ich so, ja passt, das nehmen wir jetzt. Mir fällt nichts
besser. Bevor wir da jetzt ewig herumtun, nehmen wir das jetzt.
Genau, wir nehmen das jetzt einfach. Ich habe aber immer ein bisschen mit diesem Namen gestruggelt, muss ich gestehen. Weil die Reaktionen immer so waren, oh, wie süß. Und ja, halt immer so dieses Verniedlichende. Und dann habe ich gedacht, ja, aber so bin ich doch irgendwie ja gar nicht. Und ja, aber trotzdem ist der mir irgendwie so big geblieben. Und dann bin ich mit dem halt einfach ergangen.
Und jetzt Saga Aga. Wir haben in den anderen Folgen auch schon mit ein paar anderen Creatorinnen gesprochen, darüber, was dich eigentlich so geändert hat in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt. Und da sind Sachen gefallen von, wir haben früher eben den Blog gehabt. Es gab nur Fotos, man hat den Instagram-Filter draufgeklatscht. Es war ganz klassisch Kooperationen, nur Fashion, Beauty, Lifestyle. Ich glaube, als das begonnen hat, hätten wir nie gedacht, dass wir mal mit Versicherungen oder jetzt gerade HPV, medizinischen Geschichten arbeiten. Das war irgendwie damals so undenkbar. Wenn du aber so zurückschaust, was hat sich für dich so am meisten oder was war die größte Veränderung in dieser Creator Economy über die letzten 10+ Jahre?
Ja, schon. Also generell finde ich es immer crazy anzuschauen, wie schnelllebig diese Branche ist, wie schnell sich Dinge verändern. Also ich finde, man spürt es dann immer so eben auch dieses Weg von, ich habe zum Beispiel 2022 noch ein komplettes Redesign von meinem Blog gemacht, eben auch neues Logo für Liebreizend, komplett neue Website, habe da auch nochmal richtig viel Geld investiert und eigentlich war in diesem Jahr dann schon voll klar, es liest eigentlich kaum jemand mehr Blogs. Also das verändert sich halt einfach total. Und A, man hat halt voll gemerkt, früher waren ja nur Anfragen für Blogartikel auch wirklich da, dass man gesagt hat, hey, ja, ich schreibe dir diesen Beitrag mit so und so viel Wörter, so und so viel Bildern und so weiter. Und das hat ja komplett aufgehört. Also das ist ja nicht einmal mehr, bei meinem Blog wird es nur online geben, aber es fragt niemand an, es fragt niemand nach Aufrufzahlen. Also das finde ich so. Und dann halt schon so dieser Shift von, eine Zeit lang fand ich, waren Stories krass relevant. Also, dass man halt wirklich super viele Kooperationen einfach in Stories umgesetzt hat und somit durch den Tag genommen hat. Und dann war ja auch dieser Shift voll, dass eigentlich die Plattform sich verändert hat und Instagram einfach von diesem Social Graph und von diesem Social Algorithmus zu diesem Interessensalgorithmus ja voll geschiftet ist, auch durch Reels. und man dann irgendwie gemerkt hat, so, oh hoppla, je mehr Stories ich hochlade, desto weniger Views kriege ich einfach, was natürlich auch wieder schwierig ist dann für Kooperationen und wenn Leute dann einfach sehen, okay, die Views passen halt einfach in den Stories nicht und dann halt dieser Shift voll zu Kurzvideo und einfach Reels und dort aber auch von wir tanzen ein bisschen und machen Lip-Sync oder schreiben irgendeinen kurzen Text drüber zu. Man muss da voll Storytelling betreiben und muss aber auch schaffen, die Leute innerhalb von, ich weiß nicht, 3 Sekunden komplett abzuholen. Also das Thema Hooks und wie schaffe ich es in 40 Sekunden irgendwas Relevantes zu erzählen, wo es aber nicht nur um mich geht. Also dieser Shift von dieser Influencer-Era hin zu welchen Mehrwert kann ich eigentlich auch als Creator bieten, so dass jemand auch sagt, hey cool, der folge ich, aber nicht nur, weil sie glaubt, dass sie die geilste ist, sondern weil sie halt wirklich irgendwas zu geben hat. Und dieses, also wenn man voll lang dabei ist, diesen Shift im Kopf zu schaffen, den fand ich am herausforderndsten. So dieses zuerst, ich zeige einfach nur mein Leben, ich kann irgendein schönes Bild posten hin zu, was kann ich eigentlich Relevantes für jemand anderen mitgeben oder womit kann ich eigentlich Wert schaffen für jemanden, der mir ja seine Aufmerksamkeit und seine Zeit schenkt. Ja.
Und auch spannend, was wir dann drüber sagen, wenn wir vielleicht in 1, 2, 5 Jahren nochmal drüber reden. Dein Content hat sich ja über die Jahre sehr verändert oder immer mal wieder verändert. Und es gibt ja Lebensereignisse wie zum Beispiel die Schwangerschaft oder Kinder kriegen. Da finde ich, ist es oft so ein bisschen aufgelegt unter Anführungszeichen, dass sich Content mit verändert. Aber dein Content hat sich ja davor und seitdem auch immer mal wieder verändert. Liegt das an einem Wechsel deiner Interessen, an Lebensumständen, an Themen, die aufkommen, wo du das Gefühl hast, da setze ich mich drauf? Welche Faktoren beeinflussen, wie sich dein Content verändert?
Also ich sage immer, dass der Content, den ich mache, immer auch wieder so das widerspiegelt, wo ich gerade im Leben stehe. Und am Ende des Tages war es immer so ein Suchen nach meiner Identität und dabei hat man mir immer zuschauen können. Also so, man hat immer beobachten können in meinem Content, in welcher Lebensphase steckt sie gerade. Also davor war das ja, also das, der Steff, mein jetziger Mann,
for now,
mein Ehemann,
mein erster Ehemann,
wenn er das hört. Genau, mein Mann in mein Leben kommen ist und der halt mich dann irgendwie immer mitgeschliffen hat, so auf seine Bergtouren und das hat zeitlang halt für uns wirklich so unser Leben war und wir da auch voll viel Spaß miteinander gehabt haben und ich da halt dann auch meine Community irgendwie schon mitgenommen habe und es immer sehr unterhaltsam war und natürlich schaut man auch immer, ich meine, so ehrlich muss man einfach sein, was funktioniert gerade, was wollen die Leute sehen. Und das macht man natürlich mehr dann und zeigt das auch mehr. Also war das eine Zeit lang halt voll so dieses Outdoor-Sein und diese Abenteuer in den Bergen und auch so ein bisschen einfach in seine Welt eintauchen. Und dann kam ja Covid und aus Gründen, die ich heute auch nicht genau nachvollziehen kann, waren wir so, das ist der perfekte Zeitpunkt, wir gründen eine Familie. Mitten im Lockdown. Und dann wurde ich halt schwanger mit Zwillingen und das war halt schon sehr einschneidend. Also einerseits auch die Zwillingsschwangerschaft, die irgendwo ja sehr unkompliziert verlaufen ist, aber trotzdem war es halt so, dass ich nicht mehr so viel Sport machen konnte, nicht mehr so viel wandern gehen konnte. Und ich dann halt einfach auch gemerkt habe, okay, das Thema ist halt auch interessant. Plus dann, als die Zwillinge da waren, wo wir von Anfang an halt irgendwie auch gesagt haben, wir wollen uns das aufteilen. Es wird nicht so sein, dass nur ich unter Anführungszeichen in Karenz gehe und mein Unternehmen stilllegt, sondern wir versuchen es irgendwie miteinander zu schaffen. Und das hat halt dann irgendwie wirklich bei mir nochmal einen Schalter umgelegt, zu merken, hoppla, die Probleme oder Herausforderungen, die wir haben, das sind nicht nur persönliche, sondern das sind Strukturen, die da eigentlich komplett falsch sind und die Frauen benachteiligen. Und es hört sich so blöd an, wenn ich das sage, aber ich war davor halt eine Person, die sich über Gleichberechtigung ganz wenig Gedanken gemacht hat. Also vor meiner Schwangerschaft, die war immer in sehr flachen Unternehmenshierarchien und viele Dinge, viele Übergriffe, die mir so in meinem Leben passiert sind, die habe ich halt einfach so abgehakt als, naja, das ist halt das Leben als Frau, aber ich habe das nicht weiter hinterfragt.
Der hat es auch nicht so gemeint. Das war
genau,
ja
es war ja eigentlich ein Kompliment. Genau, so. Also wenn Catcalling und so, das ist ja eigentlich, ist ja, da muss man ja froh sein, wenn sich jemand für die interessiert, das ist ja ein Kompliment. Na genau, und diese ganzen Dinge, die habe ich eigentlich nie hinterfragt. Und das war dann eigentlich so dieser Prozess, den wir ja, irgendwo als Paar gegangen sind und dann halt auch die Türen sehr schnell aufgemacht haben und Menschen daran teilhaben lassen, letztendlich.
Wie habt ihr es denn aufgeteilt? Also ihr wart zu dem Zeitpunkt beide selbstständig, als du die Zwillinge gekriegt hast. Und du warst ja nicht nur Content Creatorin oder nicht nur auf Instagram und dem Blog, du hattest ja deine Agentur, ihr hattet das Schmuckunternehmen hattet ihr zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, auch. Das heißt, es waren ein paar Unternehmen, die gelaufen sind. Und dann bist du zuerst schwanger geworden, hast gerade gesagt, unkomplizierte Schwangerschaft. Das heißt, da konntest du noch arbeiten. Und dann kommen Zwillinge. Und dann? Wie habt ihr das tatsächlich gelöst?
Also, das wollte ich nur kurz sagen. Wir sind ja beide eigentlich nicht die Planer. Ich höre das oft auch von Bekannten oder Freunden, die dann sagen, ja, wir wollen zur Summe XY angespart haben, bevor wir Familie gründen und so. Und Steff und ich sind halt eher so, ja, machen wir mal und schauen wir mal. Aber das Einzige, was ich intuitiv immer wusste und wovor ich riesige Angst hatte, war dieses, es darf sich durch diese Familiengründung und dadurch, dass wir Eltern waren, nicht nur mein Leben verändern. Also der Steff war ja auch als Extremsportler zu dem Zeitpunkt nur super viel unterwegs, hat immer wieder so längere Expeditionen gemacht. Und ich habe halt zu ihm gesagt, wenn wir gemeinsam Familie gründen, dann muss für die klar sein, dass manche Dinge halt dann so vielleicht zu einem Zeitpunkt nicht mehr so gehen. Oder wenn, dann halt müssen sie wirklich gut organisiert, gut abgesprochen sein. Aber es kann halt nicht so sein, dass sich mein Leben als Mutter verändert und er halt alles weitermachen kann. Und wir saßen tatsächlich in einem Geburtsvorbereitungskurs, wo das war dann online, weil ja eben Covid und Lockdowns, und wo am zweiten Tag wirklich gewisse Männer entschieden haben, sie sind da nicht mehr anwesend, weil sie gehen eine Bergtour. Und sowas war für mich wirklich, also wir waren zu dem Zeitpunkt nicht verheiratet, aber ich glaube, ich hatte die Scheidung eingereicht. Weil das einfach so, und vor den Dingen hat die so wahnsinnig Angst, dass er halt dann so sagt, er druckt sein Programm weiter durch. Und das war vorher abgesprochen. Nur wir wussten halt natürlich eben auch nicht, Zwillinge, was kommt da letztendlich voll auf uns zu. Und es war am Anfang, also gerade so die ersten 3 Monate, hat's uns beide komplett gebraucht. Beziehungsweise hatten wir halt einfach alles Glück, sehr viel familiären Support zu haben. Ich weiß ja nicht, wie es uns gegangen wäre, hätten wir das nicht gehabt. Aber der Steff hat einen Geschäftspartner und der hat ihn glücklicherweise auch freigespielt und hat ihm ermöglicht, dass er eben die ersten 3 Monate auch fast nur daheim war. Und so haben wir uns dann aber auch recht gut in diese Elternrolle einfinden können. Und auch so dadurch, dass es eben 2 Babys waren, ich allein als Mama hätte es gar nicht geschafft, also alleine die zu versorgen, mit Stillen und so weiter. Also das war einfach so herausfordernd.
Du hast doch mal zu mir gesagt, schon vor Jahren, dass du sehr schnell lernen musstest, immer eins zumindest abzugeben, weil eben mit 2 Kindern ist es quasi unmöglich, permanent beide zu versorgen, umsorgen, und du dadurch einfach lernen musstest, dass du Hilfe auch annimmst.
Ja, voll. Also das war wirklich auch früh schmerzhaft, weil ich einfach schnell meine eigenen körperlichen und mentalen Grenzen aufgezeigt bekommen habe und eben auch gemerkt habe, ich allein schaff's einfach nicht. Und das war für mich schon, weil ich wäre sonst auch immer so eine Person, die sich immer nur mehr aufladet und sagt, geht schon, und die Grenze immer nur weiter verschiebt. Und da habe ich einfach gemerkt, so, ja, kann ich machen, aber dann bleib ich halt komplett auf der Strecke. Und das habe ich dann realisiert, dass das halt nicht dafür steht, dass gerade als Mama, wenn du für 1 oder 2 Kinder verantwortlich bist, es ist wichtig, dass du deinen eigenen Cup regelmäßig wieder auffüllst und einfach auch drauf schaust, dass es dir gut geht dabei. Und das ist schon sehr herausfordernd da.
Du hast in einem deiner letzten Videos auf ein Video einer Mutter und Unternehmerin reagiert, die gesagt hat, sie versucht so zu arbeiten, als wäre sie keine Mutter, und so Mutter zu sein, als würde sie nicht arbeiten. Und eigentlich könnte man jetzt im ersten Moment sagen, voll cool, weil quasi jeweils in der Rolle, in der sie ist, ist sie dann quasi 100%ig. Das ist doch was Gutes. Was ist deine Kritik dran und warum findest du das so problematisch?
Ja, einerseits, weil es ja wieder diese Care-Arbeit und diese Doppelbelastung unsichtbar macht. Also wenn ich so arbeite, als hätte ich keine Kinder, dann impliziert es ja, dass ich die gleiche Leistung erbringe, auch wenn ich vielleicht nicht geschlafen habe, wenn ich ein krankes Kind zu Hause habe, wenn meine mentale Kapazität einfach eine andere ist, als hätte ich eben keine Kinder. Und das so zu tun, als wäre das der Anspruch, finde ich wahnsinnig problematisch. Also das kann sein, dass es für sie funktioniert, aber ich finde, als Person des öffentlichen Lebens und mit sehr viel Reichweite, das als den Standard für Frauen zu setzen, finde ich einfach wahnsinnig schwierig. Und dann lasst es ja außen vor, dieses strukturelle Thema, wie viel Support habe ich, welche Kinderbetreuung habe ich, wie flexibel sind meine Arbeitszeiten. Also diesen ganzen Aspekt, der wird einfach auch komplett ausgeklammert. Und es gibt so einen Vibe von, du musst die halt einfach nur ein bisschen besser organisieren und deine To-Do-Listen besser im Griff haben. Und suggeriert sozusagen, als wäre das eine persönliche Sache, als wäre das einfach nur eine Sache, die man als Paar oder eben als Frau einfach nur hinkriegen muss. Und das ist einfach zu kurz gedacht und ist einfach unfair Menschen gegenüber, die eben nicht so flexible Arbeitszeiten haben.
Nicht so privilegiert sind. Ich finde, das lasst ja auch die eigenen Privilegien ein bisschen außen vor, weil man möchte ja gar nicht schmälern den Erfolg, den sie als Unternehmerin hat, verdient und gratuliere. Aber wie du sagst, es ist einfach trotzdem ein Unterschied. Habe ich vielleicht auch die finanziellen Ressourcen, Kinderbetreuung zuzukaufen? Habe ich Familie im Umfeld, die mich unterstützen kann? Habe ich flexible Arbeitszeiten?
Habe ich einen Mann?
Habe ich einen Vater, der
alleinerziehend?
Absolut.
Und das fand ich sehr problematisch einfach an den Aussagen und dieses so. Und ich finde, wenn Frauen halt anfangs hat mir also wahnsinnige Pick-Me-Vibes geben.
Vielleicht für alle, die Pick-Me nicht kennen, nur das kurz eine Erklärung. Pick-Me, ich glaube, wir waren alle mal Pick-Me-Girls oder Pick-Me sind in Wahrheit Mädels, früher Frauen, die durch das Patriarchat, würde ich jetzt mal sagen, oder durch diese Strukturen, in denen wir alle aufgewachsen sind, versuchen, quasi nicht eine von den anderen Frauen zu sein, weil es in Wahrheit nichts Positives ist. Also ich finde, so ein Beispiel in meiner Jugend war so, ja, ich trinke auch Bier. Ich trinke kein Prosecco, weil Prosecco ist ja quasi was, das machen ja nur die Mädels und so bin ich nicht. Oder wenn früher ein Typ gesagt hat, du bist nicht wie die anderen, war das ein riesiges Kompliment, weil ich bin ja quasi nicht all die negativen, genau, die unkompliziert. Und heute denke ich mir so, wenn das wer sagen wird, warum nicht? Warum bin ich nicht wie andere Frauen? Sie sind so toll. Also so dieses quasi zu hoffen, man ist nicht wie andere Frauen, weil Frauen eigentlich immer ein bisschen zu emotional, zu hysterisch, zu viel, zu laut, so dies, das sind.
Immer so die anderen Frauen schlecht machen. Und das war bei dem Video, ich habe da wirklich voll lang drüber nachgedacht, ob ich überhaupt was sagen soll, weil sie ja wahnsinnig erfolgreiche, also sagen wir, um wen es geht, jetzt wird es schon sehr kryptisch, aber ich wollte die Person nie schlecht machen, sondern ich wollte einfach nur diese Aussage einordnen und aufzeigen, warum ich die Aussage einfach problematisch finde. Weil mir dann ja angekreidet worden ist, warum ich eine andere Frau kritisiere, die sehr erfolgreich ist und so. Ja, aber ihre Aussage war halt einfach schwierig in diesem Kontext.
Schafft ihr es, das 50-50 aufzuteilen? Ist 50-50 der Anspruch? Ist 50-50 realistisch? Wie schaut das heute aus mit schon älteren Kindern, die ja auch schon in Fremdbetreuung sind seit ein paar Jahren? Und ihr seid beide nach wie vor selbstständig?
Also ich glaube, 50-50 ist so der Anspruch, den man vielleicht haben sollte, sich das halt einfach fair aufzuteilen, aber es ist nicht realistisch und es ist auch wahnsinnig anstrengend. Also wir waren ganz oft gefangen in dieser, aber ich mache das und du siehst ja gar nicht, was ich mache und so dieses. Ich glaube, es muss sich auf lange Sicht einfach fair anfühlen und einfach auch die Verantwortung fair aufgeteilt sein. Und das ist was, was wir halt auch lange Zeit nicht so richtig verstanden haben. Also weil nach außen hin war das bei uns ja immer 50-50 aufgeteilt. Und trotzdem habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin so erschöpft und es ist so viel in meinem Kopf und es hört nie auf und das Rad hört nie auf, sich zu drehen. Und irgendwann mal war dann so, dass der Groschen gefallen ist, ja, aber es geht einfach darum, ich trage eigentlich die hauptsächliche Verantwortung. Also so ein Beispiel ist Geschirrspülmaschine ausräumen und man stellt halt das saubere Geschirr oder die Tupperdosen daneben hin und verräumt es nicht ins Kastel. Und dann so, bis ich immer gesagt habe, ja, aber was glaubst du, auf wen warten die? Also wer ist in unserem Haushalt dann dafür verantwortlich, dass die wieder an Ort und Stelle kommen? Oder auch Wäsche, die Wäsche zusammenlegen und auf der Couch liegen lassen. Und das waren viele Diskussionen, die wir dann aber auch so im Podcast auch ausgefochten haben und auch sehr öffentlich ausgetragen haben, wo aber einfach dann letztendlich schon klar war, ich trage die Hauptverantwortung für unseren Haushalt und ich trage da auch mehr Care-Arbeit. Ich habe im Kopf, wann die nächsten Arzttermine anstehen. Und das war ein sehr langer Prozess letztendlich auch, doch zu checken, ja, was ist denn da für meinen Partner, dass er da in die Verantwortung reinwächst.
Der Steff ist ja, also ich glaube, dass ja das grundsätzlich ein Prozess ist, dass beide immer lernen und dass es diese Diskussion auch immer wieder braucht. Und auch wenn die Mädels größer werden, werden Dinge kommen, an die ihr heute nicht denkt und der Mental Load wird ein anderer oder das, was der Mental Load ist, wird sich verändern. Aber so die Erfahrung oder das Gefühl, das ich habe, der Steff, dein aktueller Ehemann, äußert sich ja auf Instagram auch immer wieder zu Themen, die Care-Arbeit, Mental Load etc. betreffen. Und vielleicht ist das nur ein Gefühl, das ich habe, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass es trotzdem so ist, dass der immer ein bisschen mehr Applaus kriegt für quasi dass er sich dazu äußert und dass er ja quasi so progressiv und so feministisch und so modern ist. Und du für quasi die gleiche Aussage viel weniger Applaus, Zuspruch bekommst, weil man es vielleicht von Frauen mehr erwartet oder weil es von Männern so unerwartet ist. Ist es so ein Gefühl, das du manchmal hast, dass gar nicht jetzt nur der Steff als Einzelperson, als Individuum, sondern Männer für the bare minimum viel mehr gelobt werden?
Ja, im Gegenteil, oder? Also ich finde, als Frau, wenn man dann nur ausspricht, dass man Mental Load hat und dass es viel ist, dann wird man, also kriegt man ja eher sogar nur Kritik oder Hass manchmal sogar nur entgegengebracht, beziehungsweise auch manchmal im persönlichen Umfeld auch solche Aussagen wie, jetzt hat sie eh schon so einen Mann, der eh schon so viel macht und jetzt hört sie noch nicht auf, sich zu beschweren. Also was will diese Frau? Wird er je ihren Ansprüchen genügen? Weil jetzt vor kurzem einmal ein Kommentar, den ich gelesen habe. Und da denke ich mir einfach so, boah, the bar is in hell. Also es ist wirklich so, die Latte liegt ganz, ganz oder hängt ganz, ganz, ganz tief. Und Männer, die bis sie was machen, bis sie Verantwortung übernehmen, die werden weggefeiert von der Gesellschaft. Also das ist ja wirklich so, wofür Männer dann Applaus kriegen. Und wie du sagst, bei einer Frau ist es halt so, ja, ist eh normal, dass du das machst, dass du das trägst, dass du das
aushaltest. Ist ja auch dein Job.
Genau, ja, sozusagen als Frau. Wofür bist du sonst da? Genau. Und das ist halt schon auch frustrierend zwischendurch.
Ist denn der Podcast auch ein bisschen so aus dem entstanden, so hey, wir müssen über diese Themen sowieso sprechen und ist es vielleicht so ein bisschen mehr ein Therapiesetting? Also ich finde, man kennt das ja von Streits zu Hause, da ist, wenn niemand quasi zuschaut, zuhört, überschreitet man ja eher Grenzen, als wenn irgendwie beispielsweise eine Paartherapeutin daneben sitzt, die halt irgendwie sagt, piano, piano und jetzt kommen wir mal alle runter. Also ich finde, man verlässt schneller den Raum, man knallt vielleicht eine Tür oder man sagt irgendwie schneller was man bereut. Und natürlich kann man einen Podcast auch immer schneiden. Aber hast du das Gefühl, dass das manchmal sogar für euch ein bisschen therapeutisch ist, diesen Podcast gemeinsam zu haben? Oder hat das eigentlich manche Dinge sogar hochkochen lassen, die vielleicht sonst gar nicht so Thema geworden wären?
Also der Ursprungsgedanke, warum wir diesen Podcast starten wollten, war eigentlich dieses Thema, was mich auch wahnsinnig aufgeregt hat, dass wenn du auch im Umfeld mit Bekannten und so weiter gesprochen hast, das war immer alles super. Und dann ein Jahr später wurde die Scheidung eingereicht. Und so dieses, hey, lasst uns doch einfach ein bisschen ehrlicher über den Struggle als Paar sprechen, lasst uns ehrlicher über Elternschaft sprechen und lasst uns doch einfach aufdecken, womit die allermeisten jungen Eltern oder Paare in unserer Gesellschaft einfach auch zu kämpfen haben. Und das war eigentlich so die Ursprungsidee. Und dann war es schon eine Zeit lang, wie du sagst, sehr therapeutisch für uns. Also wir haben dann spaßhalber oft gesagt, es ist unsere wöchentliche Therapiesitzung, weil gerade als wir den Podcast gestartet haben, waren die Kinder nur noch mal 2 oder 2,5, jetzt muss ich nachdenken. Na, 22 haben wir den Podcast gestartet, genau. Also da waren sie keine 2 Jahre alt und wir haben dann immer abends uns halt hingesetzt und uns wirklich jede Woche eine Stunde Zeit genommen, miteinander Gespräch zu führen. Und in der Zeit hat uns dieser Podcast auch voll geholfen, in Verbindung miteinander zu bleiben. Wir haben dann oft gesagt, wir können das nur empfehlen, Paare generell, man muss das ja nicht vor Mikro machen, aber dass man sich halt einfach miteinander hinsitzt und sich wirklich diese Zeit nimmt. Und wir beide hätten es hundertprozentig nicht gemacht in unserem Alltag. Dann wären wir halt am Handy gehängt oder hätten vielleicht Netflix geschaut. Aber für uns war das dann schon auch sehr wertvoll. Und wir haben uns da auch nochmal von anderen Seiten kennengelernt und uns auch angefangen, über den Podcast halt einfach auch mit diesen gesellschaftlichen und strukturellen Themen auch viel mehr zu beschäftigen. Also für uns ist es einfach ein super wertvoller Prozess gewesen, diesen Podcast zu machen. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Oder hat es quasi manchmal auch Dinge hochkochen lassen, die vielleicht sonst gar nicht aufgekommen. Aber das wäre dann ein Ja, nehme ich an, wenn du sagst, sonst wäre es am Handy gewesen, dann hätte es halt jeder runtergeschluckt und dann wäre es vielleicht irgendwann explodiert. Aber man hätte sich nicht so bewusst die Zeit genommen, um mal anzusprechen, du, eigentlich taugt mir das gar nicht.
Also genau, es gibt schon so Folgen, da haben wir dann oft so das Feedback gekriegt, also Leute, wenn ihr so im Podcast weiter streitet, dann kann man sich das leider nicht mehr anhören. Da hat es ein, 2 Folgen eben eh zum Thema Mental Load gegeben, wo wir dann zwischendurch mal abbrechen mussten und nochmal neu aufnehmen. Also das kommt eh selten vor, aber es kommt ab und zu mal vor, dass wirklich die Fronten so verhärtet sein, dass wir dann sagen, okay, heute wird das einfach nichts. Aber über dieses, gerade dann dort diese Community im Rücken zu haben. Und dann war halt schon viel das Feedback, hey, danke, dass ihr diese Diskussionen führt, wir führen die gleichen. Und dass Paare das dann miteinander angehört haben und da hatten sich manchmal auch wie Lager gebildet. Also dass wirklich der Steff Nachrichten bekommen hat, so, die regt mich so auf und ich bin so auf deiner Seite und was du alles machst und halt da voll den Support kriegt. und ich aber gleichzeitig wieder von Frauen voll viel Support gekriegt habe. Danke, dass du so hartnäckig bist und dass du es ansprichst, und sie checken dieses Thema Mental Load einfach nicht, sie wollen es nicht verstehen. Und über, ich weiß nicht, irgendwann ist es aber dann so passiert, dass das bei uns auch viel mehr Klick gemacht hat und der Steff heute das auch viel besser sieht und versteht, was ich damals kritisiert habe. Und ja, wir an dem einfach wahnsinnig gewachsen sind.
Du hast am Anfang gesagt, diesen By-the-way-Trend findest du cool, weil man halt irgendwie so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen macht und dass man ja nicht immer alles vor der Kamera mitnimmt. Aber ihr macht es ja dann eigentlich schon. Also man merkt dann manchmal im Podcast, dass man sich vielleicht ein bisschen, dass da die Stimmung gerade ein bisschen hochgekocht ist. Oder du postest dann ja auch manchmal auf Instagram und sagst irgendwie, gestern die Podcastaufnahme war grenzwertig oder so. Also du bist ja mit deiner Community ja schon sehr transparent, weil du das Gefühl hast, es gehört dazu, weil es dir wichtig ist, es aufzuzeigen, oder weil es halt schon auch funktioniert im Sinne von reichweitentechnisch. Also du warst ja letztens bei Frühstück bei mir, das sind jetzt viele Fragen in einem, und die Claudia Steckel hat dir die Frage gestellt, ob du auch Content machst, weil du weißt, dass er quasi polarisiert oder funktioniert. Und ich fand die Frage tatsächlich ein bisschen obsolet, weil natürlich machen wir auf Instagram oft Content, der funktioniert, womit auch, wie auch immer wir funktionieren, definieren. Also ich glaube, das ist ja auch eine, was heißt funktionieren, und was du nicht machst, finde ich, ist Clickbait oder so Ragebait. Gibt es ja auch ganz viele Leute, die das ganz absichtlich machen. Aber natürlich funktioniert es zum Teil. Wie viel ist quasi, ich mache das, weil ich weiß, dass es, weil es ist mir wichtig, ich stehe dafür, das ist meine Werte, sind meine Werte, das ist eine Haltung. Und wie viel ist es aber auch, weil ich das Gefühl habe, es funktioniert, weil offensichtlich ein Bedarf da ist, diese Themen anzusprechen?
Ich weiß jetzt nicht, ob man mir das glaubt und ob man mir das abnimmt, aber bei mir ist es wirklich immer eine Gefühlssache. Also es gibt Zeiten, Momente, wo es nicht läuft, wo ich mir dann nicht zeigen kann, wo ich mir dann auch eher zurückziehe. Und auf der anderen Seite, ich dann manchmal schon das Gefühl habe, es fühlt sich jetzt einfach falsch an, das Handy zu nehmen und so zu tun, eben als wäre alles so fein, wenn es einfach gerade nicht so ist. Und gerade früher auf Instagram, ich hatte wirklich die Illusion, also eine Zeit lang war ja dieser Perfect Couple Content ja wirklich wahnsinnig. Also da gab es ja diese Couple Accounts, und ich hatte ganz lang wirklich so das Gefühl, die streiten nicht, die haben keine Konflikte. Und dann habe ich aber mal von jemandem, die so ein Paar gekannt hat, über Ecken erfahren, so, boah, bei denen kracht's aber die ganze Zeit. Und dann habe ich aber so das Gefühl gehabt, okay, ich finde es so schade, weil ich habe so aufgeschaut zu denen. Und warum teilt man einfach nicht? Weil wir suggerieren einfach ein unrealistisches Bild von Beziehungen. Also ich finde generell, dass wir in unserer Gesellschaft schon keine gesunden Beziehungsvorbilder irgendwie vorgelebt gekriegt haben. Es gibt entweder Eltern, die sich also bei den allermeisten jetzt, wenn ich jetzt auch von Millennials rede, sind die Eltern entweder, haben sich früh scheiden lassen und wir sind sowieso Scheidungskinder, Trennungskinder, oder eben die Eltern leben halt in so einer Beziehungen nebeneinander her, wo man halt gesagt hat, naja, es wäre sich eh nicht ausgegangen, sich zu trennen, und man fristet halt sein Dasein miteinander oder sie führen Doppelleben oder so. Und ich habe mir halt immer gedacht, so, aber das kann es halt irgendwie auch nicht sein, oder? Und dieses, wir müssen doch irgendwie auch versuchen, so gesunde Beziehungen zu zeigen und das vorzuleben. Deswegen, also ist jetzt auch ein weiter Sprung, aber deswegen finde ich auch gerade diese Serie Off Campus gerade auch so heilsam für unsere Millennial-Herzen, weil man dort irgendwie auch so andere Beziehungsvorbilder, andere Männerbilder irgendwie vorgelebt kriegt. Und ich glaube, das ist der Kritikpunkt, den ich dann schon oft ergabt habe, so, dann sagt doch einfach, ihr habt euch gerade gefetzt. Weil dann denkt sich jeder andere so, oh, die streiten einfach auch, oder die haben auch Konflikte. Und damit keine Beziehung ist nur da. Eine Beziehung ist immer irgendwie auch so eine Achterbahnfahrt. Und mal hat man es mega cool miteinander und mal ist man halt in einem Tal, wo man sich dann halt wieder versucht, irgendwie rauszukämpfen. And that's life. Und ich glaube, wenn man irgendwie das Leben auf Instagram oder auf Social Media teilt, dann sollte auch das irgendwie Teil davon sein, ohne dass man die Privatsphäre einer Person verletzt. Aber man kann einfach sagen, hey, aktuell ist es gerade irgendwie schwierig und aktuell ist gerade der Hund drin. Weil man teilt ja auch die Highs sozusagen.
Apropos Privatsphäre, deine Kinder, man weiß, du hast zwei Töchter, man weiß ungefähr, wie alt sie sind, aber viel mehr weiß man jetzt über sie nicht, man weiß keine Namen, oder? Die hast du, glaube ich, nie geteilt.
Also ich glaube, es gibt Leute in meiner Community, die wissen, wie sie heißen. Wir haben es ganz am Anfang veröffentlicht gehabt, also ich glaube, im Geburtsbericht stand es ja länger mal drin. Und wir haben uns aber dann entschieden, das sozusagen rückgängig zu machen, beziehungsweise halt, oder was heißt rückgängig machen, kann man ja im Internet nichts, aber halt einfach die Namen immer weiter zu kommunizieren. Und halt immer mehr ihre Privatsphäre zu schützen.
sie sind ja auch nicht mehr wirklich Teil eines Contents. Man weiß, dass es die gibt und wenn ihr auf Urlaub seid, sieht man sie durchs Bild laufen, aber nie frontal. Also man kennt keine Gesichter und die blörst du ja auch bewusst aus. Wann hast du oder wie entscheidest du, was du teilst im Sinne von, teilst du quasi große Ereignisse wie Kindergarten, sag mal, Einschulung, Kindergartenstart? Oder sagst du auch mal, gestern hat die Scheißerei gehabt und hat mir alles vollgespieben? Also wo ist quasi die Grenze, wie viel du über sie teilst?
Das ist ehrlicherweise eine Bauchgefühlsgeschichte. Ich versuche halt einfach, ihre Privatsphären zu schützen und einfach Dinge, also sowas wie, sie gehen jetzt in die Schule und sowas, das, oder eben sind wir zum Kindergarten gestartet, das sind ja schon so einschneidende Dinge, die mich jetzt ja als Mama bewegen oder uns als Eltern ja irgendwo, ja, so Meilensteine sind, die man macht. Und ein bisschen My Compass ist immer so, ich teile mein Leben und ich bin Mama und ich versuche halt das quasi aus meiner Perspektive, aber gewisse Krankheitsgeschichten oder eben private Dinge, Konflikte, die sie vielleicht haben oder so, da habe ich schon einen sehr guten Filter, was einfach dann privat bleiben sollte und wo ich einfach das Gefühl habe, sie würden es nicht cool finden, in 10, 15 Jahren mal das über sich im Internet zu lesen, zu hören. Aber klar, im Podcast, glaube ich, sind wir da doch nochmal eine Spur persönlicher, wo wir schon nochmal mehr so auch vom Familienleben teilen. Aber auf Instagram habe ich auch aufgrund mancher Erfahrungen dann angefangen, sie einfach viel weniger zu zeigen oder einfach nochmal viel bewusster darauf zu achten, was ist online von ihnen. Genau.
Weil du gerade ansprichst, Geschehnisse aus der Vergangenheit. Es war, ich glaube, es war letztes Jahr, wo du ja auch aufgrund deines Contents, weil du ja dir schon erlaubst, dich kritisch zu äußern und Aussagen von Menschen anzubringen. Und da kommen natürlich, ich finde, es gibt konstruktive Kritik und es kann auch jemand sagen, Mado, Sarah, sehe ich nicht so, darüber kann man ja auch diskutieren, aber es kommen ja nicht nur solche Kommentare. Also vielleicht Frage 1, mit was für Kommentaren musst du dich tatsächlich rumschlagen, um das jetzt mal ganz hart zu sagen, was kommt da? Und zweitens, was hat das letztes Jahr mit dir gemacht?
Also ich glaube, es ist jetzt so seit 2, 3 Jahren, dass ich immer wieder eben gerade zu diesem Mental Load-Thema und gleichberechtigte Partnerschaft halt Content mache. Und da verlassen halt dann immer wieder gewisse Videos einfach die eigene Komfort-Bubble, sagen wir es einfach mal so.
Bedeutet, das erreicht Leute, die ganz klar nicht deiner Meinung sind und die damit auch nicht hinterm Haus halten, sondern dir ganz klar sagen, was für Scheiße du redest.
Genau. Und es ist schon so ein Prozess. Also am Anfang ist es wahnsinnig scary. Das Krasseste war ja einmal, dass Oliver Pocher ein Reel über Stefan Raab von mir geteilt hat. Das war auch irgendwie so, what the fuck is happening? Das war auch so scary, was dann halt so alles daherkommt. Aber man wächst voll an dem, finde ich. Am Anfang hat es mir riesige Angst gemacht, weil sehr viel dann sehr schnell, sehr persönlich, sehr beleidigend einfach wird gegen meine Person.
Haben sie auch deine Daten von dir? Also ich kenne das ja auch von anderen Creatorinnen, zum Beispiel die Evelyn von Little Paperplane, wo dann Leute auch teilweise Adressen oder quasi was über die Kids wussten, wo du dir halt denkst, so, jetzt wird es einfach wirklich, jetzt geht es quasi nicht auf dein Äußeres, was auch schon nicht okay ist, aber quasi jetzt geht es auch gegen die Mädels oder jetzt geht es auch gegen mein Zuhause.
Also in diesem Kontext Gott sei Dank weniger, weil das hat mir, glaube ich, schon nochmal anders zu schaffen gemacht. Aber es gab einfach immer wieder sehr übergriffige Nachrichten von wegen, hey, wenn ich will, dann ich weiß, wo deine Kinder in den Kindergarten gehen, ich weiß, wie ihr Lieblingskuscheltier ausschaut und so. Und das hat schon auch nochmal was mit mir gemacht. Also solche zu checken dann, dass man natürlich, wenn jemand will, dass die Dots einfach sehr schnell zum Connecten sind und dass man halt sehr schnell einfach herausfinden kann, wo wir leben, wo die Kinder sich ja aufhalten.
Und selbst wenn es eine Drohung war, willst du es trotzdem nicht herausfinden, ob es eine Drohung war, also eine leere Drohung war oder ob es so ist. Also man will es ja nicht drauf ankommen lassen.
Das andere ist halt dann wirklich so, wenn es halt wirklich so Drohungen gegen die eigene Person gehen. Und letztes Jahr eben das Reel, was du angesprochen hast, da ging es ja um das Thema, dass ich gesagt habe, es gibt keinen Anspruch auf Sex, also in Beziehungen nicht, also das Thema Konsens in Beziehungen. Und dieses Reel ist richtig viral gegangen und ich habe über 3 Monate lang jeden Tag wirklich Hass. Also es war, die ersten Wochen konnte ich mich super gut davor schützen und abschirmen und hat es irgendwie nicht so viel gemacht, obwohl es ja teilweise wirklich sehr beleidigende, sehr gemeine Nachrichten gegen mein Äußeres, gegen meine Person, gegen meinen Content, also eigentlich halt alles war. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, so, ich kann das gerade nicht aufrechterhalten. Das fängt jetzt gerade, also diese Fassade oder diesen Schutz, den ich mir da gebaut habe, der fängt jetzt zum Bröckeln an. Und dann habe ich halt schon einfach gemerkt, was es für psychischer Stress einfach ist. Weil ich glaube, das Nervensystem kann irgendwann halt nicht mehr unterscheiden, ob die Drohung einfach online ist oder ob es halt eine reale Drohung ist. Letztendlich habe ich dann letztes Jahr wirklich das erste Mal Anzeige erstattet gegen einen Kommentator.
Ich glaube, wir können noch sagen, was es war. Es war ein Kommentar, wo jemand geschrieben hat, sinngemäß quasi, wenn nichts hilft, hat er noch immer das Tuch mit Chloroform.
Genau, läuft das Date nicht nach der Norm, hilft das Tuch mit Chloroform.
Du hast es zur Anzeige oder wolltest es zur Anzeige bringen, was ja dann im Endeffekt gar nicht so einfach war, wenn ich mich richtig erinnere, weil ja eigentlich kein Tatbestand vorliegt. Also ich glaube, du hast mir damals gesagt, wenn er quasi was gegen dich geschossen hätte oder das quasi auf dich bezogen hätte, dann hättest du es zur Anzeige oder dann wäre es einfacher gewesen. Aber so ist es halt so ein bisschen ein Spruch im Internet.
Genau. Also bei mir war das halt da wirklich so, man, da waren ja gerade diese, in Österreich sind diese Netzwerke, diese Vergewaltigungsnetzwerke aufgedeckt worden, wo wirklich Männer aus dem engsten Umfeld ihre Mütter, Ehefrauen, Töchter, Freundinnen betäubt haben und dann vergewaltigt haben, das Ganze aber auch gefilmt haben und dass es da halt wirklich Seiten gibt, wo man sich austauschen kann, wo man das teilen kann, wo man sich Tipps holen kann, wie man am besten vorgeht. Und es war ja letztes Jahr eben auch so, dass das gerade auch nochmal publik geworden ist, dass es halt einfach bei uns auch stattfindet, weil davor war das ja so, ja, okay, es war jetzt in Frankreich und es war der Fall um Giselle Pellicot, aber das hat ja nichts mit uns zu tun. Und dann eben so ein Kommentar und der, wo ich mir gedacht habe, so, also entweder die Person oder der Mann, der macht es halt wirklich, der meint es ernst, wenn er sowas schreibt, oder es ist ein Witz, aber wenn es ein Witz ist, dann soll er wissen, dass es Konsequenzen haben muss, sowas ins Internet zu stellen. Weil da muss man ja dem nachgehen und muss da davon ausgehen, dass der das ernst meint. Und dass, wenn der ein Date hat, dass er das halt wirklich macht. Und da muss die auch lernen, dass die Juristerei halt auch nochmal eine ganz spezielle Disziplin ist.
Und dass es keine Konsequenzen gibt tatsächlich.
Genau. Und dass es halt nur so ist, dass es ist eben viel leichter, wenn Beleidigungen gegen meine Person waren. Das haben wir dann irgendwie auch angeschaut, weil es waren ja wirklich teilweise so Morddrohungen oder bitte fahr gegen den nächsten Baum oder häng die auf oder wirklich so GIFs, die einen halt abschießen sollen und solche Sachen halt. Und das ist viel leichter zur Anzeige zu bringen. Aber eben, wie gesagt, so was, wo man jetzt unterstellt, dass jemand ja anderen Frauen sowas antun könnte, da kann ich das gar nicht so leicht zur Anzeige bringen. Also wir haben dann zwar bei der Staatsanwaltschaft Anzeige eingereicht und die Staatsanwaltschaft Innsbruck hätte dann auch sogar ermittelt, aber es war ein deutscher Staatsbürger und die deutsche Staatsanwaltschaft hat es dann nicht als ermittlungswürdig angesehen. Und dann wurde es fallen gelassen. Und ich hatte Anwaltskosten, nicht wenig.
Es hat dich ja auch in die Notaufnahme gebracht. Also nicht unbedingt dieser einzelne Kommentar, aber die Summe an Kommentaren, weil das einfach zu viel war. Du machst ja heute nach wie vor Content, der immer mal wieder in Bubbles abrutscht, wo ähnliche Kommentare kommen. Vielleicht nicht in der Summe, aber trotzdem ist das ja ein bisschen so dein täglich Brot. Wie schützt du dich heute oder wie setzt du heute besser eine Grenze? Oder stumpft man ab irgendwann?
Es ist voll spannend. Man stumpft irgendwann auch ab. Und wie ich gesagt habe, man wächst total dran. Also gerade vor 2-3 Jahren war das, hatte ich richtig Angst davor. Also aber was kommt? Ich habe mir dann jeden Kommentar durchgelesen, eine Zeit lang versucht, nur auf alles zu reagieren oder zu diskutieren oder mich zu rechtfertigen. Und gerade letztes Jahr eben, ich habe dann Migräne gekriegt mit Aura. Und das war wirklich sehr, sehr scary in dem Moment, weil ich einfach nicht wusste, was jetzt gerade mit mir passiert. Also ich hatte dann so Sehausfälle und wirklich so Blitze vor den Augen und Flimmern. Und das war halt letztendlich schon auf diesen psychischen Stress zurückzuführen. Und da habe ich mir dann halt schon die Frage gestellt, wie weit reichen meine persönlichen Kräfte? Oder ist es ein Kampf gegen Windmühlen, den ich da halt versuche zu führen, um gesellschaftlich irgendwas zu verändern? Und es ist ja sehr idealistisch zu versuchen, in der Gesellschaft was zu verändern. Und dass ich halt schon haushalten muss, dass ich Verantwortung trage. Ich bin Mama eben von 2 kleinen Kindern und die brauchen mich als Mama. Die haben nichts davon, wenn ich einfach keine Kraft habe oder keine Geduld habe für sie, weil das ist halt einfach ein Fakt, wenn du so belastet bist, dass du der Geduldsfaden einfach kürzer ist als sonst. Und aber ja, unser persönliches Leben also auch drunter gelitten hat. Und da habe ich dann schon irgendwie so gespürt, ich muss da einen Mittelweg finden. Also auf der einen Seite finde ich es wichtig, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und immer wieder ja darauf aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig würde ich das nicht schaffen, das nur zu machen, muss ich auch so sagen. Also ich versuche da einfach einen Mittelweg in meinem Content zu finden, wo ich einerseits eben dann schon bewusst manchmal polarisiere mit Aussagen, wo ich ja weiß, okay, das könnte jetzt theoretisch einfach wieder in eine falsche Bubble einfach abbiegen und dann aber wieder manchmal einfach auch wieder diesen Rückzug mache und dann so unter Anführungszeichen halt einfach softeren Content, weil es mir dann einfach besser geht damit. Macht das Sinn?
Macht voll Sinn, finde ich. Es wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob dich quasi dieser Gegenwind je überlegen hat lassen, das aufzuhören oder weniger zu machen. Aber ich glaube, das hast du jetzt eh beantwortet. Aber da sind wir schon auch so ein bisschen beim Thema Positionierung. Ich finde, wenn man dir folgt oder wenn man auf deinen Kanal schaut, merkt man relativ schnell, was deine Grundthemen sind. Dann hast du natürlich Kooperationen links und rechts, dann hast du manchmal so Dinge, die halt einfach nicht alltäglich passieren. Aber ich finde, grundsätzlich weiß man, es geht viel um gleichberechtigte Partnerschaft, es geht viel um Mental Load und eben, wie du am Anfang gesagt hast, einfach auch so ein bisschen den Ausnahmealltag, alles, was halt sonst links und rechts in deinem Leben so passiert. Hast ja auch eine Agentur, du machst ja auch mit Unternehmen oder Workshops zum Thema Positionierung und sprichst da ja auch darüber, wie wichtig ist es für dich auch aus Sicht von für Marken oder aus Sicht von Marken, sich klar zu positionieren zu Themen?
Ich finde es gerade in der heutigen Welt, in der wir leben, finde ich es wahnsinnig wichtig. Und wir erleben aber, finde ich, gerade wieder das Gegenteil. Also, dass jetzt gerade, wo politisch vielleicht Gegenwind zu gewissen Themen einfach kommt oder wo es nicht mehr so einfach ist, sich zu positionieren, dass halt viele Unternehmen da dann einfach den leichteren Weg wieder gehen und halt sagen, na, dann besser halt nicht oder dann arbeiten wir halt lieber nicht mit der Creatorin, weil die ist uns da zu politisch oder zu laut oder zu unangenehm. Und das, muss ich sagen, finde ich schon sehr schwierig. Also gerade in Zeiten, wo es einfach schwieriger wird, glaube ich, ist es umso wichtiger, eine klare Haltung zu haben. Bei mir hat damals, als ich angefangen habe, 2014, mit dem allerersten Blog hat ein Studienkollege von mir, der hat damals schon in der Agentur gearbeitet und der hat zu mir gesagt, Sarah, ich gebe dir Anrat, äußere dich ja niemals politisch. Und das war voll lang in meinem Kopf. Und auch der Steff hat voll lang immer gesagt, boah, ich würde mich dazu einfach nicht äußern, ich würde da einfach nichts sagen. Und ich habe dann aber richtig oft so gespürt, das ist nicht richtig. Ich halte es fast nicht aus, da nicht irgendwie eine klare Meinung zu haben. Und das war eigentlich, muss ich sagen, damals bei Covid, wo das ja zeitlang auch sehr politisch diskutiert worden ist, dann schon so, bleibt man jetzt zu Hause oder ignoriert man das und wie ernst nimmt man das jetzt? Und da war ich einfach auch aus einem persönlichen Grund, also mein Stiefpapa war damals einfach schon schwer krank und deswegen war für mich das einfach ganz klar, hey, ich will einfach keine vulnerablen Gruppen irgendwie in Gefahr bringen und deswegen nehme ich das jetzt einfach mal besser ernst und versuche da zu schützen und versuche dazu aufzurufen. Und das war eigentlich so das erste Mal, wo ich mich dann auch öffentlich wirklich mehr positioniert habe und auch gespürt habe, so, hey, das ist jetzt gerade voll wichtig, dass wir da irgendwo auch die Reichweite sinnvoll nutzen. Und das ist halt generell so ein Thema bei meinem Content, dass ich mir halt irgendwann schon so die Sinnfrage gestellt habe, so, mir war es ab einem gewissen Punkt halt einfach zu wenig, nur mehr mein Leben zu zeigen und halt so Produkt XY zu bewerben, sondern dann, dass ich mir halt auch immer wieder gedacht habe, ja, aber warum mache ich, was ich mache? Und was will ich eigentlich letztendlich bewegen? Und da ist halt schon so, dass ich einfach dann gespürt habe, hey, es gibt so viele Themen, wo man sich positionieren kann, wo man einfach eine klare Meinung haben sollte. Und ich will einfach dazu beitragen, dass sich unsere Gesellschaft einfach zu einer besseren Gesellschaft entwickelt, dass wir füreinander da sind, dass wir auf marginalisierte Gruppen einfach achten. Und ich glaube einfach dran, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir eine bessere Gesellschaft haben, wenn wir rücksichtsvoller miteinander umgehen und wenn wir einfach andere Lebensrealitäten als die eigene auch akzeptieren, wahrnehmen und uns versuchen, da reinzuversetzen, so gut wir das halt auch können.
Ist es aber, glaubst du, bei Unternehmen Feigheit? Ist es Vorsicht? Oder warum erleben wir das gerade, dass Unternehmen nicht mal mehr der Bare Minimum unter Anführungszeichen, die irgendeine Pride-Kampagne machen, weil, also ich habe dieses Jahr gemerkt, es waren zumindest bei den Creatoren, die ich im Management habe, sehr, sehr wenig Pride-Kampagnen, wobei ich natürlich dazu sagen muss, es ist mir lieber, ihr macht's keine Pride-Kampagne, wenn ihr das restliche Jahr nichts macht, als quasi dann im Juni groß aufzufahren, das muss ich auch dazu sagen. Aber ist es quasi Feigheit, ist es Vorsicht, ist es ihnen wurscht, ist es Unwissen? Warum sind Unternehmen aus deiner Sicht so, werden so rückschrittlich?
Ich glaube, das lässt sich gar nicht so in einem Satz beantworten. Ich glaube, dass es auf der einen Seite halt so ist, dass man dann einfach auf einen Trend aufgesprungen ist, wo es gerade trendig war, irgendwie liberal zu sein und eben so Pride-Kampagnen zu machen, ist man halt da auf diesen Zug aufgehüpft und ist halt mitgefahren, obwohl im Unternehmen vielleicht die Strukturen gar nicht so waren oder dass man irgendwie zum Beispiel gar keine queeren Personen im Unternehmen hat oder halt einfach auch versucht, keine Ahnung, auf Gleichberechtigung zu achten im Unternehmen. Also dann ist es ja eh eigentlich wie so ein Pinkwashing letztendlich ja gewesen, solche Kampagnen, wie du sagst, dann ist eh gescheiter. Dann bleibt es generell einfach dem Thema fern. Aber dann tut es zumindest nicht so, als wäre es hier liberal und offen allen gegenüber. Und auf der anderen Seite glaube ich halt schon, dass es oft auch so die Angst davor ist, irgendwie wirtschaftliche Nachteile zu haben und dass es das Image des Unternehmens dann vielleicht drunter leidet oder keine Ahnung, was es dann letztendlich ist. Aber ich finde es wahnsinnig schade. Und ich glaube aber auch ganz oft einfach Unwissenheit, weil man dann vielleicht keinen Bezug hat zu queeren Personen vielleicht und ja sich einfach nicht mit diesen Themen auseinandersetzt oder mit diesen Lebensrealitäten. Ich meine, es ist ja nicht nur in Bezug jetzt auf die Pride und auf Pride Month, es ist das Gleiche mit Rassismus, es ist das Gleiche mit Gleichberechtigung und es fliegen ja gerade immer wieder Unternehmen auf oder die sich wahnsinnig feministisch positioniert hatten und dann kommt halt einfach raus, es finden halt einfach sexuelle Übergriffe oder sexuelle Belästigung im Unternehmen, am Arbeitsplatz statt und wie dann letztendlich damit umgangen wird. Und das ist halt dann schon super schwierig, finde ich.
Was sind deine persönlichen Kooperations-Red Flags?
Mindestreichweiten, I hate it, muss ich echt so sagen. Also ich verstehe natürlich, dass Unternehmen ja wirtschaftlich einfach denken müssen und einfach Kooperationen einfach schauen müssen, dass das, was sie reinstecken, dass der Return on Investment halt natürlich erpasst. Nur ich finde halt beim Influencer-Marketing ist es halt so, dass du ja ganz andere softe Parameter hast, die sich halt einfach nicht in harten Zahlen abbilden lassen. Und mir nervt es einfach, wenn dann wirklich coole Unternehmen auf einen zukommen und man freut sich voll, dass man mit denen arbeiten darf und dann performt die erste Story oder die erste Kooperation nicht entsprechend und ist jetzt vielleicht nicht kostendeckend und dann fliegt man aber sofort wieder raus, wo ich mir denke so, naja, also manche Produkte sind erstens erklärungswürdiger, die Community muss das kennenlernen, muss das vielleicht auch öfter sehen. Außerdem bekommen sie ja Reichweite und einfach ein gewisses Image mitgegeben, wenn ich jetzt sage, hey, das ist ein cooles Produkt, weil ich das jetzt verwende oder ich das teile und bewirb. Diese Mindestreichweiten finde ich wirklich schwierig, weil das ist was ich nicht steuern kann. Also ich kann mir ja immer Mühe geben, meine Story so gut wie möglich zu machen. Aber ob sie dann an dem Tag performt oder nicht, das kann ja vom Wetter abhängen, weil es schön ist und keiner am Handy ist oder whatever.
Auch von den Kampagnen finde ich. Also ich habe eine sehr starke Meinung, auch zumindest Reichweiten. Und wie du sagst, ich verstehe es aus unternehmerischer Sicht total. Aber ich finde, dann muss ein Briefing so offen sein, dass du es quasi wirklich so umsetzen kannst, wie du meinst, dass es am besten funktioniert und dann nicht noch ein Korsett. Und andererseits muss es quasi überbezahlt werden, finde ich, wenn quasi diese Mindestreichweite massiv überschritten wird, was ja eigentlich nie so ist. Und das dritte Punkt ist, ich kenne auch Unternehmen, die mit Mindestreichweite arbeiten, aber an dem Tag gehen dann 7 CreatorInnen mit der gleichen Kampagne raus. Und dann sehe ich es vielleicht bei dir, aber bin halt gerade am Häusl oder ich weiß es nicht und kaufe quasi nicht, weil ich gerade nicht kann und sehe es halt dann noch einmal und das wird dann quasi der anderen Person zugeordnet, weil du auch keine Chance hast, weil alle gerade dieses Produkt bewerben oder weniger Chance hast.
Voll oder was ich auch schon mal hatte, war, dass größere Creator einen höheren Prozentsatz hatten für einen Rabattcode. Also wo ich dann ich hatte irgendwie einen 10% Rabattcode und aber jemand mit, weiß nicht, 100, 200k FollowerInnen hatte irgendwie 20% und war dann so, naja, aber...
Kaufe ich bei dir nicht.
Genau, also ist ja logisch, oder? Letztendlich. Sowas finde ich super schwierig und eben, wie du sagst, diese 15 Seiten langen Briefings und dann bitte das Produkt am besten in den ersten 3 Sekunden zeigen und so, wo ich mir dann denke, dann lasst mich halt einfach das so einbinden, wie ich es einbinden würde. Oder es ist ja schon Usus mittlerweile einfach jede Story freigeben zu lassen. Also da bin ich eigentlich gar kein Fan davon, weil a Story lebt ja davon, dass man den Tag zeigt. Und wenn ich dann halt irgendwie dazwischen einfach 3 Slide Werbung hochlade, ja, dann ist es halt einfach eine Werbung. Dann ist es so, als wenn ich meine Serie auf einmal so ein Prime-Schau und die wird letztendlich auch unterbrochen mit Werbung, dann bin ich auch genervt so. Also, aber wenn ich es irgendwie sehr nativ irgendwie einbauen darf, dann ist ja logisch, dass es viel besser performt und einfach auch die Freiheit, den Creatern zu lassen, da so kreativ zu arbeiten, das finde ich manchmal schon sehr schwierig.
Glaubst du, dass du Kooperationen aufgrund deiner anderen Themen gerade deswegen oder gerade deswegen nicht bekommen hast?
Sehr große Angst von mir. Letztendlich, wir sprechen da ja, da du ja mein Management machst, sprechen wir da ja auch sehr viel drüber, dass ich halt schon oft so mir die Frage stelle, so hoppla, wird mein Content vielleicht ab einem gewissen Punkt zu kritisch, zu polarisierend oder falle ich da raus? I don't know. Das kann ich gar nicht so beantworten.
Ich finde, es ist ein Risk we are willing to take. So sollten wir das sehen.
Ja, finde ich auch. Und ich teile ja einfach Dinge, die, also das sind ja, das entspricht ja dann meinen Werten, weißt du? Wie so zu äußern oder auch Dinge zu kritisieren, so wie jetzt mit der Fußball-WM oder so. Das würde ich immer so sagen. Und wenn dann ein Kooperationspartner halt sagt, hey, ja, finden wir nicht so cool, dann, ja, ich glaube, dann passen wir letztendlich auch nicht zusammen.
Sehe ich genauso. wir kommen eh schon zur letzten Frage. Du hast ganz am Anfang gesagt, eigentlich hat deine Community immer so ein bisschen dir zugeschaut dabei, wie du deinen Platz im Leben findest. Wo ist dieser Platz jetzt gerade? Wo befinden wir uns Status quo?
Ich finde, das ist gerade eigentlich ganz ein cooler Platz. Ich fühle mich da eigentlich recht wohl, obwohl auch wieder total viel im Umbruch ist. Ich habe ja eben auch meine Social-Media-Agentur gerade Anfang des Jahres komplett umstrukturiert und bin da auch so ein bisschen irgendwie mit der Frage beschäftigt, wo soll es langfristig hingehen? Wie will ich das beruflich irgendwie weiter alles gestalten? Ja, da wieder. Ich glaube halt, wenn man jemanden auf Social Media folgt, dann ist es halt immer so, kann man sich gerade irgendwie mit diesen Themen identifizieren. Und ich glaube, so wächst halt auch die Community irgendwie mit, habe ich das Gefühl.
Das hast du schön gesagt. Wir verlinken auf jeden Fall deine Kanäle, den Liebreizen Extreme Podcast, da auch gerne alle mal reinhauen, die das noch nicht gemacht haben. Und danke, Sarah, dass du da warst. Danke für deine Zeit und danke für das schöne Gespräch.
Danke für die Einladung, Alina. Es war sehr schön mit dir, wie immer.
Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.